Ja, vielen Dank, ihr Kinder, für diese wunderbare ergänzende Geschichte, wo auch sehr passend zum Botschaft ist. Und vielen Dank auch für diese wunderschönen Lieder, auch euch beide, auch der gemischte Chor. Ja, es ist doch etwas Wunderbares, dass wir so als Geschwister im Glaube zusammenkommen dürfen und gemeinsam einfach feiern, uns zurückerinnern dürfen, was damals geschah vor 2000 Jahren und heute noch aktuell ist. Paulus sagt etwas, was oft ganz schwer einzuordnen ist. Er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ja, und nicht immer sind die Lebensumstände so erfreulich. Nicht immer ist alles so ideal nach Plan. Und da fragt man sich vielleicht, ja, wie kann ich mich da freuen? Nicht vergessen, im Philipperbrief, Paulus schreibt aus dem Kerker. Er ist im Gefängnis. Selbst wurde er in Philippi ausgepeitscht, geschlagen, verspottet. Und er hat nichts Besseres zu tun, da im Gefängnis, in Mitternacht mit Silas zusammen, Gott lobe und preisen. Er lobte Gott, das war ein Zeugnis für alle die, die da mitsaßen, für den Wächter. Warum? Warum konnte Paulus diese Vers sagen? Weil er nicht abhängig war von einem momentanen Zustand. Und ich glaube, das haben wir alle erlebt, wo Weihnachten bei uns real wurde. Ich komme ja selbst von Israel, das wisst ihr ja alle. Und bei uns war Weihnachten innerhalb der Familie was Besonderes, aber in der Gesellschaft hat man eigentlich kein Weihnachten gefeiert in Israel. Ja, und so war es besser gesagt eine Familienfeier, aber das gesellschaftliche Feier hat total gefehlt. Da kam ich in die Schweiz und ich habe gemerkt, oh, da wird es ein bisschen anders gefeiert. Ja, erstmal familiär anders gefeiert, weil alle machen mit in der Gemeinde, auch in der Gemeinde in Israel war das so eine Nebensache, nicht Hauptsache. Und ja, da kommt man in die Schweiz und man merkt ein markanter Punkt. Etwas Markantes, was überall da ist. Und das ist Licht. Es ist eine dunkle Jahreszeit, spielt vielleicht eine Rolle, aber überall stellt man Lichter an. Letztes Jahr war ja ziemlich depressiv, nicht? Durch die ganze sogenannte Stromknappheit, Klimawandel und weiß ich was, alles für Gründe es gab, wurde keine Lichter gezündet letztes Jahr. Unsere Nachbarn, die machen so eine richtige Lichtshow. Da könnt ihr die, wo da wohnen, fragen. Das ist ein Spektakel, was da in ihrem Garten alles so geht. Ja. Und für die Kinder ist das einmalig. Ja. Unser Jüngster, der liebt diese Garten. Aber letztes Jahr war kein Licht da. Ich habe mit der Nachbarin geredet und gefragt, was ist los? Ja, mit dieser Stromknappheit können wir uns doch sowas nicht leisten. Ja. Ich wollte ihr erklären, dass der Backofen und der Mikrowelle, der parallel benutzen, auch so viel Strom benutzen wie der ganze Garten. Ja. Aber gut, es war kein Licht da. Dieses Jahr wurde alles wieder erleuchtet. Ja. Und es ist was Besonderes, so durch den Gasse zu gehen und diese Lichter zu sehen, durch einen dunkler Ort zu gehen und bei den einzelnen Häusern diese Lichter sehen am Fenster. Aber was symbolisiert dieses Licht? Und ich glaube uns, was vielleicht uns als Gläubige nicht, aber in der Gesellschaft ist das Botschaft abhanden gegangen. Diese eigentliche Botschaft von Weihnachten. Gestern Abend und heute, gestern hat man gefeiert, heute gehen viele traditionell in der Kirche, um einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Aber was nimmt man mit? Ist es eine Botschaft, weil, ja, traditionell gehe ich halt, als höre ich diese Botschaft, ich höre nochmal eine Weihnachtsgeschichte. Ich weiß von vielen Familien, die nehmen sogar die Weihnachtsgeschichte durch, aber nicht wirklich glauben, was sie da durchnehmen, weil es halt zur Tradition gehört. Dieses Weihnachtsfest wird ja auch Lichterfest genannt. Und ja, Ich glaube, mit Recht. Und so öffnen wir Johannes Kapitel 1. Johannes 1. Wir lesen Vers 4 und 5. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Nochmal Vers 4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In Christus war das Leben. In ihm, er ist der Licht, und ohne Licht kein Leben. Ohne Licht kein Leben, das stimmt auch in der Natur. Ohne Licht gibt es kein Leben. In Christus gibt es aber Leben. Eine Frage an uns: Warum ist Christus gekommen? Ich habe letztens einen Satz gehört. Christus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen zu guten Menschen zu machen. Christus ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Nochmal, um tote Menschen lebendig zu machen. Das war der primäre Grund, der Hauptgrund, warum er gekommen ist. Er kam, da wo alles tot war, Licht hineinzubringen, Zuversicht zu bringen, eine Perspektive zu geben, Vergebung zu vermitteln und vor allem ein Ziel zu geben. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte durchnehmen und wir beim Krippe aufhören, da haben wir die ganze Botschaft nicht verstanden. Und oft hört es genau bei der Krippe auf. Wir sehen diese wunderbare Krippenspiel, was so alles aufgestellt wird, was alles so gezeigt wird. Aber wer ist der Kind dort in der Krippe? Nochmal, Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Licht und Finsternis haben nichts gemeinsam. Auch eine wichtige Lektion für uns. Licht und Finsternis haben nichts miteinander zu tun. Jesus ist Licht. Und wo das Licht hineinkommt, muss das Finsternis weichen. Die Dunkelheit muss weichen. Und so kam das Licht hinein in diese finstere Welt. Aber diese Geschichte von Weihnachten, es war keine einfache Geschichte. Die Zustände waren nicht so ideal. Wir lesen über einen Stall und sind wir doch ehrlich. Ich frage mal so, wer hat schon mal ein Kind zur Welt gebracht? Ja, ihr könnt mal eure Hände hoch, ja. Hättet ihr es in einen Stall zur Welt bringen wollen? Nicht wirklich, oder? Also so ideal waren die Umstände nicht. Und dann das Kind in Windel gewickelt in eine Krippe zu legen. Wo war die Familie? Wo diese wichtige Hilfeleistung der Familie? Stall, Krippe, Einsamkeit, in gewisser Hinsicht, von den Menschen verlassen. Und wir sehen auch gewisse Armut, weil der König ist geboren. Was hätte man erwartet? Etwas Königliches. Sicher nicht ein Stall. Also die Umstände waren nicht königlich. Und von Anfang an wurde schon gezeigt, warum Gott Mensch wurde. Warum Christus kam. In dieser aller Einfachheit erfüllt sich Gottes Wort. Aber diese aller Einfachheit zeigt es, ich bin für jede gekommen. Ich bin Licht. Ich bin als Licht gekommen, um in diese Welt Licht zu bringen. Und wer waren die Erste, der den geborenen König begrüßt haben? Es waren die Hirten. Und Florian hat es schon gesagt, es waren die Einfachen des Volkes. Die haben für die Schafe geschaut. Und genau zu denen kamen die Engel und haben diese frohe Botschaft offenbart. Und diese Botschaft, was damals vor 2000 Jahren geschah, sollte auch uns täglich ermutigen, täglich stärken. Weil diese Botschaft hört nicht dort beim Stall auf. Und es gab einen Mann, der hat dies vom Herrn bekommen und erkannt. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 2. In Lukas 2, Da haben wir eine Geschichte vom Simeon. Und das sind wir schon 40 Tage nach der Geburt. Wir müssen sehen, und ich hoffe, ich zerstöre jetzt die Weihnachtsgeschichte nicht, aber die Weihnachtsgeschichte geschah in einem Zeitraum von ungefähr 2 bis 3 Jahren. Vom Geburt bis zum Flucht nach Ägypten war es plus minus 2 Jahre. Die Weisen, die kamen nicht im Stall, auch wenn das schon wunderbar passt in so ein Krippenspiel, ja. Aber sie kamen nicht zum Stall, sondern sie kamen in ein Haus, lesen wir. Und wahrscheinlich erst 1 bis 2 Jahre nach der Geburt. Aber gut, das nur nebenbei, ja. Ich will jetzt nicht alles zerstören, ja. Aber da, 40 Tage nach der Geburt, nach dem Befehl Gottes, beim erstgeborenen Sohn, wurde ein Opfer im Tempel gebracht. Der Kind wurde im Tempel gebracht. Und da lesen wir ab Vers 25 von Lukas Kapitel 2. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dieser Simeon, hoch im Alter, hatte ein Zuversicht: der kommende Erlöser, der kommende Messias, das Kommen des Herrn. Und dies hat sein ganzes Leben beeinflusst und dies gab auch sein Leben Perspektive. Nur wenn man darüber nachdenkt, wie er ständig auch im Tempel war, das lesen wir später auch vom Hanna, die auf diesen Tag wartete, die im Tempel diente. Ein Ziel: das Kommen des Herrn. Und das war ihre Trost. Und wir müssen sehen, damals im Lande Israel, im Lande Judäa, in Jerusalem, die Umstände waren nicht ideal. Man war unter fremder Herrschaft. Die Römer waren im Land. Man konnte nicht machen und tun, was man wollte. Man war als Volk nicht frei. Und im Tempel herrschte die Sadduzäer, die Priester, Schriftgelehrte, dann gab es noch die Herodianer, die ständig auch ihren Einfluss hatten, politischen Einfluss. Das Volk war nicht frei. Es war auch nicht frei zu glauben. Es war ein regelrechter Druck da, aus verschiedener Seite. Aber es war eine messianische Zeit, weil der Druck der Gesellschaft wirkte was? Eine innere Verlangen: Herr, komm. Sie haben sich nicht irren lassen, weil sie wussten, Gott gab Verheißungen. Und das ist auch die Frage an uns: An was halten wir uns fest? Unsere Welt verändert sich, ich glaube, das haben wir alle schon gemerkt. Krieg und Kriegsgeschrei, schon mehr als 2 Jahre Krieg in Ukraine, Krieg im Nahost, in Israel. Wie dieser Krieg weitergeht, wissen wir nicht. Diese Bedrängnis im Land, parallel eine Gesellschaft, die sich verändert, Werte, die über Bord geschmissen werden. Und wir Christen, wir sagen recht: Herr, komme bald. Aber wir Christen haben Aufgabe, solange wir auf Erde sind. Wir sehnen uns nach Gott, nach dies, was Gott verheißen hat. Und so war auch Simeon. Und Simeon konnte in diese nicht einfache Situation im Tempel hineinkommen, weil er bekam von Gott Verheißungen. Und er erkannte, dieses neugeborene Kind, er war 40 Tage alt, ein bisschen mehr als einen Monat, noch abhängig von seinen Eltern, total abhängig. Und Simeon nimmt diesen Kind. Und das war für viele wahrscheinlich im Tempel komisch. Hä? Was soll das? Ein Kind? Ein Kind ist der Erlöser. Was sagt er? Weil er gibt ein Zeugnis. Nochmal. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Der verheißene Messias, der verheißene Erlöser, der Retter der Welt, der, der in diese Dunkelheit Licht hineinbringt, ist gekommen. Aber wie ist er gekommen? Gott entäußerte sich. Er nahm Knechtgestalt an. Der Sohn Gottes nimmt Knechtgestalt an und wurde wie den Menschen. Aber er sagt, dieses Kind wird Heil bringen, wird Licht bringen. Für wem? Für alle Völker. Ja, was verstand Simeon über dieses Kind? Er verstand wahrscheinlich dies, was die Schriftgelehrten, was die Pharisäer, was die Priester nicht ganz einordnen konnten. Dies, was so wunderbar in Jesaja Kapitel 9 steht. In Jesaja 9. Und genau das ist oft das Problem. Die Geschichte hört bei dem Kind auf, der in der Krippe liegt. Man nimmt diese Geschichte durch und viele christliche, sogenannte christliche Häuser, aber es bleibt bei dem Kind in der Krippe. Aber wer ist dieses Kind? Jesaja 9, so lesen wir Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Er sah in diesem Kind wem? Jesaja 7, Vers 14. Immanuel, Gott mit uns. Gott wurde Mensch. Und es ist wichtig zu sehen, ja, der Kind, der Baby, der abhängig war von Maria und Josef, der alleine nicht überleben konnte, er war der Ewige. Er ist nochmal wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, Immanuel. Gott wurde Mensch. Und das ist eine wichtige Frage an uns. Was ist Christus für uns? Was ist Christus? Wir haben diese Geschichte gelesen, gehört mit dem Perle. Nein, Christus kam nicht, um schlechte Menschen zu guten Menschen machen, sondern der Mensch ist tot. Der Mensch kann vor Gott nicht bestehen. Er kam, um toten Menschen wieder lebendig zu machen. Und da gab es noch so eine dunkle Zeit. Die Welt war in Dunkelheit und Licht kam hinein. Aber der, der Licht war, erlebte eine Dunkelheit, wie kein anderer Mensch erlebte. Die Geschichte hört nicht beim Krippe auf. Die Geschichte geht weiter bis zum Kreuz von Golgatha. Dieser dunkelste Moment unserer Herr. So öffnen wir Lukas Kapitel 23. Lukas 23. Lukas 23, Vers 34 zuerst. In diesem dunklen Moment, was sagt der Herr? Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kam, um zu sterben. Er kam, um zu vergeben. Er hat sich erniedrigt, indem er als Kind kam, als Baby kam, noch mehr bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. Vers 43 lesen wir, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du Licht erfahren. Warum? Weil du erkannt hast, wer es ist, der neben dir ist, sagt er zum Schächer am Kreuz. Wir lesen weiter. Es war aber die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zum 9. Stunde, also von 12 Uhr bis 3 Uhr. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss Mitte entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir lesen auch noch, dass er sagt, Eli, Eli, lema sabachthani. Wir lesen, wo er sagt, es ist vollbracht. Er ist gekommen, um zu sterben. Er ist gekommen, um uns verlorene Menschen, die tot waren, wieder lebendig zu machen. Durch das Kreuz von Golgatha. Und so erfüllt sich dies, was im Johannes Kapitel 3 steht, die Verse, wo wir sehr gut kennen, 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Er ist gekommen, um zu retten. Aber diese Rettung, wenn wir es erlebt haben, wenn wir heute bezeugen können, ich bin ein Kind Gottes, was soll das in uns wirken? Oft sind wir Christen niedergebeugt. Vielleicht die Umstände rund um uns bringen uns in eine depressive Stimmung. Sie machen uns Sorgen. Menschlich gesehen mit Recht. Aber Geschwister, wenn Paulus sagt, freut euch allerzeit, was hat er vor Auge? Was er ist durch Jesu Christi. Das ist nicht das Heute und Jetzt. Das sind nicht die momentanen Umstände, die mich beeinflussen, sondern es sind Gottes Verheißungen, welche mir Perspektive geben, Sicherheit geben, Zuversicht geben. Dass ich weiß, dass Gott sich erniedrigt hat, um mich, verlorener Mensch, zu erretten. Ja, er, der Ewige ist, kam, um uns zu erretten. Er hat Gedanken des Friedens mit uns. Und so ist es wichtiger für uns, dass das Weihnachtsgeschichte nochmal nicht beim Krippe aufhört, aber auch nicht beim Kreuz aufhört, sondern er ist auferstanden, er ist zur Rechte des Vaters. Und weil wir Kinder Gottes sind, werden auch wir mit Zuversicht sagen können, auch wir werden einmal bei ihm sein. Und er ist es, der ja jede Lebenssituation, seien es Krankheiten, seien es Schicksalsschläge, vielleicht sogar Tod, Armut und vieles mehr, wo er sagen kann, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles in meine Hände und ich habe Gedanken des Friedens mit dir. Und ich habe ein Ziel für dich, für jeder von uns persönlich, dass du einmal ewig bei mir bist. Und wenn wir dies ständig vor Augen haben, was wird das in uns wirken? Freude. Nicht irdische Freude, ewige Freude. Eine Freude, welche kein Macht dieser Welt uns wegnehmen kann. Und ich las letztens ein Beispiel, es ist von Wilhelm Busch, ist wahrscheinlich für viele bekannte Person und seine Erzählungen sind teilweise wirklich ergreifend. Und dieser Wilhelm Busch erzählt über eine dieser Ereignisse, wo er seine Gemeindemitglied besucht hat. Ich möchte diese Geschichte kurz vorlesen, ich lese nicht das Ganze, Aber es zeigt uns, es beschämt vielleicht auch uns, und wir auf einmal merken, um was geht es wirklich, auch in unserem Leben? Um was geht es wirklich im Weihnachten? Und ich lese die Geschichte Licht im Dunkeln. Einen Augenblick zögere ich in dem dunklen Hausgang. Den ganzen Morgen bin ich durch meine Gemeinde gegangen, um meine Gemeindeglieder kennenzulernen. Ja, nun kommt es mir auf einmal zum Bewusstsein, ich bin müde, hundemüde. Und es sei ehrlich gestanden, auch ein wenig verzagt. Überall fand ich kühle Ablehnung des Evangeliums. Herzen, die von tausend Sorgen beschwert, die eine große Sorge nicht mehr haben, wie man selig wird. Herzen voll von Bitterkeit und Not, dass sie nicht mehr hören konnten auf das, was ich ihnen sagen wollte. Dahinter, in dem dunklen Hinterhaus, soll ein alter, blinder Mann wohnen. Ich habe fast keine Kraft und keinen Mut mehr zu diesem Besuch. Was wird der erst klagen und schimpfen? Aber dann fasse ich mir doch ein Herz, überquere das kleine dunkle Hof und betrete die düstere Korbmacherwerkstatt. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Dahinter Berge von Körben und zerbrochenen Stühlen erhebt sich ein alter Mann. Als er steht, sehe ich, dass er eine stattliche Erscheinung ist. Erschlossene Augen richten sich fragend auf mich. Guten Tag, ich bin der neue Pfarrer der Gemeinde. Da geht ein freundliches Lächeln über sein Gesicht. Höflich lädt er mich zum Niedersetzen ein auf einem niedrigen Hocker. Ich bitte ihn, mir ein wenig von seinem Leben zu erzählen. Ja, und dann kommt ein großes Staunen über mich. Kein Klagen höre ich, kein Schimpfen. Im Gegenteil, der alte Mann erzählt mir, wie viel Barmherzigkeit ihm Gott in seinem Leben getan habe. Je länger er spricht, desto mehr wird sein Erzählen ein fröhliches Loben des großen Gottes, der durch Jesus, unseren Heiland, sein Vater sei. Als ich gehen will, bittet er: Herr Pfarrer, ich habe einen Wunsch. Lesen Sie mir doch einmal meinen Lieblingspsalm vor, den Psalm 34. Ich ziehe mein Testament herzu und fange an zu lesen. Ich will den Herrn loben aller Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Immer noch lässt er mich nicht gehen. Herr Pfarrer, wir müssen noch einen Vers zusammen singen. Mit sicheren, tastenden Bewegungen räumt er einen ganzen Berg Weiden und Körbe beiseite. Dann kommt ein kleines Harmonium zum Vorschein, das er sorgfältig mit einem roten Tuch zugedeckt hat. Nun sitzt der alte Mann vor dem Harmonium, sicher gleitet seine Finger über die Tasten, und während seinen blinden Augen aussehen, als schauten sie in die Ewigkeit, fängt er mit kräftiger Stimme an zu singen. Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet, ei, so heb ich meine Hände zu dir. Vater, als dein Kind, bitte, wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen Tag und Nacht hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Erschüttert stand ich da. Hier saß ein armer, blinder Mann und lobte Gott. Er lobte Gott, nicht die Umstände. Gott in uns, die Verheißungen, die Gott uns gab, die sollte uns bewegen. Diese Sicherheit, keine Kraft dieser Welt kann uns dies wegnehmen. Und was damals vor 2000 Jahren geschah in Bethlehem, geschah, damit Licht in die Dunkelheit hineinkommt. Damit kein Macht dieser Welt dieses Licht uns wegnehmen kann. Weil der Mensch wurde, am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld auf sich nahm und zur Rechte des Vaters ist. Und er wird uns zu sich holen. Und genau darum soll Weihnachten ein fröhliches Fest sein. Ein Fest, wo wir uns freuen, weil wir Gnade erfahren haben und dementsprechend Zuversicht haben. Einmal werden auch wir bei ihm sein. Aber heute und jetzt wollen wir wie dieser blinde, arme Mann sein. Voller Zuversicht, nicht abhängig von Umständen, sondern von Verheißungen. An dem wollen wir festhalten, an dem, was der Herr uns gab. Wir waren tot und sind lebendig geworden durch dies, was Gott durch seinen Sohn für uns vollbracht hat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für Weihnachten. Für diese Zeit, wo wir zurückerinnern dürfen an dies, was heute noch Realität ist. Dass dein Sohn auf diese Welt kam. Wir haben gelesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ja, Herr, wir glauben an dich. Wir glauben, weil du uns gezogen hast. Du hast deine Gnade uns offenbart. Wir waren tot. Du hast uns lebendig gemacht. Und dafür danken wir dir. Aber Herr, auch wir wollen, wie dieser blinde Mann, diese Freude leben. Leben in einer Zeit, der dunkel ist, wollen wir ein Lichtstrahl sein. Ein Licht in dieser dunklen Zeit. Ein Licht, welches auf dich zeigt, weil du in uns lebst. Unser ganzes Leben, Herr, gehört dir. Aber Herr, du kennst uns. Wenn jemand da ist heute Morgen, der dich noch nicht kennt, oh Herr, wir beten, geh du ihm nah, bis dieses Licht auch in sein Leben hineinkommt. Und dass vom Tod Leben kommt. Dass das Licht Leben bringt, Herr. Ewiges Leben. Aber Herr, auch wir wollen festhalten an dieser Zuversicht. Du kommst wieder. Du kommst wieder, weil du es verheißen hast. Du bist auferstanden, um wiederzukommen, um uns zu dir zu holen. Herr, wir danken dir für Weihnachten. Und so beten wir: Maranatha, komme bald. Amen.